willkommen zur Folge Nummer 240 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich begrüße euch heute herzlich, aber schwitzend aus dem Saunahaus des Schwimmsports, denn ihr glaubt gar nicht, heute Donnerstag, der ungefähr 10. wärmste Tag des Jahres mit seinen 36,97 Grad, wie warm das ist hier oben im Dachgeschoss dieser kleinen, aber dafür also schwinglich bezahlbaren Wohnung in Hamburg. Nichtsdestotrotz steigen wir ein und widmen uns den Themen der vergangenen Woche in dieser Folge. Und das ist zum einen die Finals in Hannover am Maschsee. Da gab es ja auch einige Tage richtig schön warmes Wetter, bis es dann am Sonntag in einen Regenschauer überging bei den letzten Schwimmsiegerehrungen. Und wir blicken zurück. Regen ist da jetzt die Überleitung auf die Freiwasser-Junioren-Europameisterschaften, die in der vergangenen Woche in Ungarn stattgefunden haben. Hier hat sich dankbarerweise Julia Ackermann die Zeit genommen, ein wenig Einblick zu geben in die Wettbewerbe und in ihre persönlichen Wettkampftage. Sie war eine der tragenden Säulen des Freiwasserteams. Sie kehrte wieder heim mit insgesamt 3 Medaillen, 2 davon golden, 1 davon silberglänzend. Und über all das werden wir mit ihr sprechen, unter anderem auch darüber, warum es eine dieser Goldmedaillen ganz beinahe nicht gegeben hätte und die Trainer manchmal doch etwas viel besser wissen als die Sportlerinnen oder Sportler selbst. Bevor wir damit loslegen, ihr kennt das Spielchen, gibt es einmal das dicke Dankeschön und dieses Mal gebührt es euch Hörenden dort draußen für euren Support, für eure Unterstützung, für euer Feedback, für eure Anregungen, für euer Schreiben. Unter anderem haben mich ja ganz viele Nachrichten erreicht, dass parallel zu den Finals auch die JTM Freiwasser stattfindet und die medial untergegangen ist und man sich doch wünschen würde, dass da hier mehr Berichterstattung stattfindet. Diesen Wunsch kann ich voll nachvollziehen und das war durchaus auch mit einer der Gründe, weshalb ich hier mal nachgefragt habe, ob wir mit einer der beteiligten Sportlerinnen oder Sportler sprechen können und das ergab sich dann diese Gelegenheit. Außerdem ist es auch immer schön, euch dann mal live und in Farbe zu treffen, vielleicht andersrum genauso, ihr seid überrascht, wer das da so ist eigentlich, diese Stimme hinter dem Mikrofon. Wenn wir uns in Hannover dort im Stadionbad über den Weg laufen, das ist immer, freut mich immer sehr, dann mal kurz zu winken und kurz Hallo zu sagen. Tragischerweise war ich in Hannover ziemlich im Stress, denn hab da sehr unterschätzt, wie viel Pendelweg das doch eigentlich ist von Hamburg nach Hannover. Alternativ, wie teuer das werden kann, wenn man da sich immer für die schnellere ICE-Variante entscheidet. Das heißt, das schneller oder nicht schneller, naja, mit dem Deutschland-Ticket waren es 2,5 Stunden, die man dann so unterwegs ist, von Hauptbahnhof bis Hauptbahnhof. Mit dem ICE waren es 1,5 Stunden. Also deutlicher Unterschied, kostet dafür auch dann irgendwie 30 bis 50 Euro je Tour. Egal, will gar nicht jammern, es war ein großes Fest, war heilfroh, dass ich dort gewesen bin und wie gesagt, vielen, vielen Dank an euch, die ihr dieses Projekt hier so kräftig unterstützt. Das könnt ihr ja unter anderem tun auch über paypal.me/swimcast mit einem virtuellen Euro in die Badekappe geworfen. Das war kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Unten in den Link in den Shownotes ist diese kleine Spendenseite verknüpft. Immer am Monatsanfang gebührt diese Folge euch Supportern und Feedbackgebern und allen Unterstützern dieses kleinen, aber feinen Hörspiels. So, haben wir das und damit würde ich sagen, da uns noch das Interview auch erwartet, steigen wir ein in die Thematik. Wir gehen rein, wir springen rein ins geklorte Becken, ins gefließte geklorte Becken des Stadionbades in Hannover. Und ganz witzig eigentlich, der ein oder andere Ehemalige war auch mit am Beckenrand unterwegs und da meine ich nicht Dorothea Brandt, die ihrer Funktion als Co-Kommentatorin nachgekommen ist für die Öffentlich-Rechtlichen, sondern unter anderem sprang dort in den Kulissen, hinter den Kulissen auch Rafael Miroslav rum, der dann draußen mal für ein kurzes Plöschchen anhielt und sagte, ja, der hat auch noch Erinnerungen an dieses Stadionbad und sagte dann auch, wie lange das her ist. Ich meine, er meinte irgendwas 12, 13 Jahre. Und dann guckten wir uns beide nur tief in die Augen, nicht so, sag ich, es waren norddeutsche Meisterschaften, also ganz genau, norddeutsche Meisterschaften waren das gewesen. Also es hat schon viele, viele bekannte, berühmte Gesichter beheimatet, eine schwimmsportliche Heimat geboten, dieses Stadionbad. Und da kam ein weiteres ruhmreiches Kapitel am vergangenen Wochenende dazu. Denn die Finals sind als Wettkampfformat vom DSV neu ersonnen worden, um innerhalb dieser Multisport oder sagen wir so, die Schwimmwettbewerbe sind innerhalb der Multisportveranstaltung die Finals vom DSV neu ersonnen worden. So macht es mehr Sinn und das ist auch richtig. Als Lagenmeisterschaften und als Sprintmeisterschaften. Und das ergab dann eigentlich sowas einigermaßen Witziges, dass es für die Sportlerinnen und Sportler zum Teil so eine kleine DMS außerhalb der regulären DMS war mit ungewohnten Strecken. Aber nach 3, 4 Wettkampftagen kann man guten Gewissens festhalten, dass dieses Konzept, das dort an die Wand genagelt wurde, durchaus überzeugen konnte. Sowohl, also über das Konzept, muss man soweit sagen, über das Konzept als solches habe ich von keiner Seite irgendetwas Negatives gehört. Diese Mehrkampfwertung, diese Lagenwertung mit 100, 200 Meter bzw. 400, 800 als Doppelwertung für den Freistilmeister, für die Rückenmeisterin, ist gut angekommen, ist gut angenommen worden. Das hat für neue Elemente gesorgt, für Spannung gesorgt. Ich habe letzte Woche ja schon mal kurz skizziert, diese 200 und 100 Meter Freistil, gerade auf der Frauenseite ein extrem umkämpftes Feld gewesen. Diese 200 und 100 Meter Brust bei den Männern auch ganz hartes Brot gewesen, was Melvin dort beißen musste, um zu seinem Titel zu schwimmen. Also die Sportlerinnen und Sportler hatten da Spaß dran, über beide Strecken ihr Bestes zu geben. Die Fernsehleute, die Kommentatoren hatten auch richtig Freude dran. Die haben das auch als sehr, sehr spannend empfunden. Da gab es durchaus Kritik, dass es dann hieß, naja, das mit den Einblendungen, dass man schnell sieht, wer dort eigentlich gerade in Führung liegt oder gewonnen hat, da ist noch Verbesserungsarbeit zu leisten. Aber die Idee als solche, hochgradig interessant. Auch die Elimination Races in jeder Lage, 3x50 Meter, das ist jetzt sicherlich die Delfin-Strecke bei den Frauen, nicht unbedingt der Spannungsträger, ja, das muss man klar sagen, aber zum Beispiel die Freistilstrecke bei den Frauen, die Delfin-Strecke bei den Männern, auch das Rückenschwimmen bei den Männern mit Björn Kammern als Sieger, hätte ich jetzt mein Geld nicht unbedingt drauf gewettet. Und das war schon dann auch interessant zu sehen, dass dort quasi alle Aktiven am Ende ziemlich ausgepowert und erschöpft waren, aber sicherlich die Rückenschwimmerinnen und Rückenschwimmer da am allermeisten geplagt. Direkt am ersten Wettkampftag ging es für sie ja im Becken zur Sache über die 200 Meter Rücken und dann noch über diese 3x50 Elimination. Da haben die Oberschenkel richtig gebrannt, da war das Laktat ordentlich da und der Sauerstoff reichlich verloren und überhaupt nicht mehr vorhanden. Das haben die Brustschwimmer standen dann ziemlich ausgeruht im Vergleich dazu am Samstag war das, glaube ich, vor den Mikrofonen und haben das doch mit einem Lächeln hingenommen, diese 3x50 Meter. Das vielleicht auch unterstreicht, dass das Brustschwimmen einfach gar nicht so anstrengend ist, wie man da immer tut. Und auch das eigene Erleben, also ich selber in der Halle und auch von den Zuschauerinnen und Zuschauern, war da eigentlich nichts Negatives zu hören. Das war einfach unterhaltsam. Es war ein schönes, unterhaltsames Format. Eine Stunde, easy. Auch ansonsten, so im Großen und Ganzen, die Halle war voll. Kann man jetzt auch ehrlicher sagen, so viel gehen in Hannover nicht rein. Siegerehrung am Maschsee, so wie von allen anderen Sportarten auch. Das heißt, dort nachmittags, abends, irgendwann so ab 18 Uhr, gab einen festen Timeslot, fand man sich ein zu den Siegerehrungen. Und dadurch, dass das Wetter schön war und wirklich sehr zum Verweilen auf dieser großen Sportmeile einlud, war dann auch immer entsprechendes Publikum gegeben, dem man sich dort präsentieren konnte mit dem Outfit, das man mit den Sponsoren, die man dort vielleicht zeigen möchte. Das heißt nicht, dass hier jetzt alles perfekt war. Schon kurz angedeutet mit den Fernsehleuten. Und wir reden hier auch darüber, dass wir über viele verschiedene Parteien reden, deren Interessenlage zum Teil so verschieden ist, dass es unmöglich ist, in einer Wettkampfveranstaltung allen gerecht zu werden und alle zufriedenzustellen. Und dennoch kann man festhalten, dass diese Lagengeschichte, diese Sprintgeschichte, so wie sie jetzt durchgeführt worden ist, hoffentlich im nächsten Jahr eine Wiederholung findet und hier und da nochmal mehr zum Nachdenken für neue Wettkampfformate anregt. Denn Chapeau, Hut ab, das war ein wirklich gelungenes Event und eine sehr, sehr kluge und sinnvolle Neuerfindung. Wir wären ja aber nicht in Deutschland, wenn es nicht doch irgendetwas zu kritisieren gäbe. Irgendetwas muss gemoppert werden, irgendetwas muss bemeckert werden. Man kann auch irgendetwas immer besser machen, bin ich völlig fein damit. Aber hier war in meinen Augen von allen Dingen, die ich gehört habe, schoss die Kritik doch häufig am Ziel vorbei. So haben sich diverse Schwimmexperten, und da müssen wir uns auch mal bewusst sein, dass wir in einer Bubble sind, in einer Blase, in der jeder weiß, worum es geht, in der fast jeder viele Details erkennt und auch die Dinge, über die nicht gesprochen wird, vielleicht sieht. So war es ja kein Geheimnis, dass der Zeitpunkt dieser Finals maximal ungünstig ist. Mitten in den Ferien, 2 Wochen nach den Junioren-Europameisterschaften im Becken, zwei, drei Wochen vor den Europameisterschaften in Paris. Super unbeliebter Termin, Ferien, wenig Leute da, Saison abgeschlossen, gerade in der sensiblen Phase vor dem Saisonhöhepunkt. Es war von vornherein zu erkennen, dass es schwierig wird, hier ein großes und attraktives, kompetitives Starterfeld auf die Startbrücke zu schicken. Und dann kann man auch sagen, oh jawohl, der DSV vorher rumgerührt, bitte schickt noch Sportler, bitte schickt noch Sportler. Und da ging es durchaus darum, die Finals voll zu machen. Ich komme gleich noch dazu. Von Vorläufen mal ganz zu schweigen. Und da war es ja auch schon entsprechend sanft und gut formuliert, vermutlich um eine Mitwirkung der Stakeholder, sprich des EM-Teams, das man hier präsentieren wollte, zu vereinfachen, zu ermöglichen und zu sagen, ja komm, ihr müsst auch nicht die Vorläufe schwimmen, ihr seid einfach direkt durchqualifiziert fürs Finale. Gab es die ein oder andere Ausnahme, Julian Koch musste Vorläufe schwimmen, sicherlich auch ein bisschen auf eigenen Wunsch hin oder auf Wunsch des DSV, weil es für ihn ja noch um eine EM-Qualifikation ging, sich zu präsentieren, zweimal schnell zu schwimmen im Vorlauf und im Finale, wohingegen dann, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, ich glaube 50 Freistil der Frauen oder irgendwo dort, wo direkt schon die 5 EM-Teilnehmerinnen oder 5 EM-Qualifikantinnen für den Finallauf gesetzt waren und dann gab es bloß noch 3 Plätze zu vergeben. So war das in der Ausschreibung mal nicht vorgesehen, hat man dann beide Augen zugedrückt und gesagt, der kommt, macht alles für das Event, alles dafür, dass wir hier happy sind und eine schöne Zeit haben. Und da kann man als Schwimmexperte natürlich draus machen und sagen, ja, was ist das für eine wurstige Veranstaltung, kommen ja nicht mal Vorläufe zustande, geschweige denn, dass es irgendeine Art von, also sehr große Leistungsstreuung im Finale ist. Das ist jetzt nicht neu, die Befürchtung war damals, als das Konzept rauskam, hatte ich die ja schon direkt geäußert, möchte da aber mal einen Einblick hinter die Kulissen geben, weil nämlich hinter den Kulissen hier richtig rotiert worden ist, damit diese Veranstaltung so attraktiv wie möglich stattfindet. Und attraktiv wie möglich heißt volle Finals. Du musst, wenn das Fernsehen einschaltet, musst du 8 Bahnen besetzen. Du kannst da nicht mit 7 Bahnen auflaufen oder mit 6 Bahnen und einmal ist die 3 und einmal ist die 2 leer. Das geht nicht. Das kannst du an dieser Stelle nicht machen. Das ist tödlich für das Außenbild, für die Außendarstellung. Es war schon bei den deutschen Meisterschaften unglücklich, wenn der ein oder andere auf den schnellsten, zeitschnellsten Lauf über die lange Strecke verzichtet. Das sieht nicht gut aus. Das ist nicht gut. Das sind Szenen, die hatten wir Ende der 90er, Anfang der 2000er mal und das war nicht gut, dass dort ständig Sportlerinnen und Sportler verzichtet haben auf die Starts. Und da weiß ich, dass hinter den Kulissen viele Telefonate geführt wurden, viele Drähte geglüht haben, damals, als es noch Drahttelefone gab, aber viele Telefonate geführt wurden, ganz, ganz viele Gespräche, um die Finals vollzukriegen, um diese Läufe vollzukriegen. Und wenn das bedeutet, dass dann jemand über die 200 Meter Freistil mit einer 2,50 ins Ziel kommt, sieht das am Anfang immer noch 8-mal besser aus, als wenn diese Bahn von vornherein leer bleibt. Weil leer bedeutet, oh, die haben ja nicht mal genug fürs Finale, nicht mal 8 Leute haben sie da hingekriegt. Schwimmt jemand langsam ins Ziel, geht das so unter, es interessiert keinen mehr, das kriegt keiner mehr mit. Gab viel Applaus, die Fernsehkommentatoren hatten ein bisschen Zeit, die Siegerinnen, die Sieger zu beleuchten. Das kann man verkaufen und vermarkten. Und das war so eminent wichtig, dass da alles geklappt hat. Und da weiß ich auch, dass einige Absagen, Verzichte erst super kurzfristig waren und trotzdem standen am nächsten Tag 8 Leute auf dem Startblock. Da ist extrem viel passiert hinter den Kulissen. Und ich für meinen Teil muss auch sagen, gerade bei den Elimination Races ist jetzt okay. Ja, dann schwimmen wir 50 Meter Brust. Melvin schwimmt eine 27,9 im ersten Lauf. Der Letzte, der als Achter ankommt, schwimmt eine 31,7. Keine Ahnung, was weiß ich. Das sind 4 Sekunden, das sind also so solide 6-7 Meter, das ist richtig ein Brett. Und trotzdem ist diese 31,7 immer nochmal easy peasy 8 Sekunden schneller, als ich so schwimmen würde. Und ich trainiere nun auch regelmäßig und völlig talentfrei bin ich auch nicht oder kann jeder andere mal auf die Uhr gucken. Finde dort dann diesen Lauf vielleicht sogar zu nutzen und oben als Zuschauer da zu sehen und als Zuschauende zu sehen, wie groß der Abstand dort ist zwischen europäischer Weltelite, die wir in Deutschland haben und dem Teilnehmenden an den deutschen Meisterschaften, also was dort nochmal für ein Gap ist, für eine Riesenlücke, finde ich jetzt auch nicht uninteressant. Also es holt mich durchaus auch ab, muss man dann natürlich entsprechend verkaufen. Dann gab es den zweiten Kritikpunkt, 26 Euro für die Tickets, seid ihr des Wahnsinns, Tagesticket, super teuer, wie kann man das denn nur machen, das grenzt aus, hast du nicht gesehen, lalala. Ehrlicherweise, die Halle war voll, es war ausverkauft, alle Plätze besetzt, wie gesagt, Hannover 350 Leute gehen wohl rein, ist jetzt nicht die größte Halle der Welt, aber war voll. Wir haben also 350 Tickets für 26 Euro verkauft, Halle war voll, ausverkauft, kann man also eigentlich hingehen und sagen, das war noch zu billig, nächstes Mal 35. Und wenn dann Menschen draußen bleiben, weil sie sich das nicht leisten wollen, und vielerorts finde ich das als ein Wollen, weil es war gratis im Fernsehen, ist egal, können wir, ich möchte niemanden aus Armut ausschließen, darum geht's mir nicht, aber das zu wollen, dann halt nicht. Es gab andere, die es gekauft haben, ist das gleiche, ist jetzt keine WM, aber bei der Fußball-WM haben auch alle gejammert, Tickets so teuer, Tickets 2000 Euro, dies, das, Ananas. Naja, die Stadien waren ausverkauft. Was ist das Problem? Das ist doch dann jetzt, also, das ist mein persönliches Problem und meine persönliche Wertvorstellung, dass ich das nicht zahlen möchte, ist völlig fair. Ist okay, ist super. Andere machen das. Und dann ist es halt so. Dann kostet es das halt. Und dann gehe ich nicht hin. Das ist meine Entscheidung, die ich da getroffen habe. Und wir können nicht darüber sprechen, dass wir den Sport professionalisieren wollen, dass wir vielleicht über Preisgelder reden, dass wir über Finanzierungen reden, dass wir die Spitzensportlerinnen, die Spitzensportler unterstützen wollen, die sollen mehr Sporthilfe bekommen, die sollen mehr Support bekommen, mehr Material, die sollen davon leben können. Und dann aber auf der anderen Seite sind wir nicht bereit, das Ganze ein attraktives Wettkampfformat, und man kann einiges noch ändern, aber so rein von der Präsentation hochattraktiv, ein attraktives Wettkampfformat mit den besten Sportlerinnen und Sportlern Deutschlands, waren alle da, es hat keiner aus den Top 5 gefehlt, waren alle da. Wenn wir da nicht bereit sind, das dann auch zu supporten mit den 26 Euro, naja, dann müssen wir die Diskussion auch mal woanders führen, welchen Profisport wir hier eigentlich haben wollen. Also das, die Argumentation erschließt sich mir einfach nicht so ganz an der Stelle. Wie gesagt, ich finde das ärgerlich, ja, wenn alles 26 Euro kostet, ist auch wieder doof, man muss gucken, es gibt Leute, die aus Gründen gerade auf Hilfe angewiesen sind, auf finanzielle Hilfe, Unterstützung, die sollen auch die Möglichkeit haben, muss man dann vielleicht Supporter-Tickets für 5 Euro oder Supporter-Tickets, Menschen, die 40 Euro zahlen und damit jemanden unterstützen, der diese 26 nicht hat, keine Ahnung, gibt's verschiedene Konzepte und Modelle, immer dafür, Inklusion und so weiter und so fort, bin ich voll für zu haben, aber so vom Grundsatz her erstmal, Halle voll, 26 Euro, gute Kalkulation, easy, weitermachen. Genau, soweit zu den Schwimmexperten, da kann man natürlich rumkritteln, aber da reden wir aus einer Blase, die außerhalb der Schwimmwelt gar keine Relevanz hat, 0,0. Niemand auf dem Maschseefest, der vielleicht was von Schwimmen gehört hat, wird gesagt haben, 26 Euro waren schon teuer. Die werden eher gesagt haben, ach, guck mal, waren ja alle das, Sven Schwarz, der Held der Stadt, war ja hier anwesend. Guck mal, Angie Köhler, die ist auch schon mal in Hannover geschwommen vor 12 Jahren, die war ja auch da und jetzt deutsche Rekordhalterin geworden. Mensch, auch kleines Mädchen vom Maschsee. Also, ne, so, da sind wir sehr in unserer Blase. Öffentlichkeit, absolutes Pro-Event, sieht die vollen Finals, alle 8 Plätze, habe ich gesagt, bekommt die Stars zu Gesicht und zu Ohr, sind in Fernsehinterviews zu sehen, stehen auf der Bühne, werden nach dem Rennen interviewt von ARD oder von Anne da zu ihrem Rennen befragt vor der LED-Wand. Alles Chico, alles fein. Es war ein absoluter, und so wie sich das jetzt hier gestaltet, ein absoluter Showcase für den Schwimmsport. Ihr merkt, es hat mich wirklich voll abgeholt, und ich finde, nicht alles, also, wie sieht das von der Presse aus, wo ich mich jetzt mal dazu nenne oder zu den Internern, wie haben das die Schwimmerinnen und Schwimmer vielleicht selber wahrgenommen, muss man auch sagen, alle Sportlerinnen und Sportler, die in Paris jetzt starten werden, hatten die Möglichkeit, sich zu präsentieren, sind vor ARD, sind vor ZDF, vor Sportschau-Mikro gezerrt worden, haben auf der Startbrücke, wenn sie gewonnen haben, Interview, Rede und Antwort gestanden, hinter den Kulissen waren die Öffentlich-Rechtlichen vertreten, war ich vertreten, war Rough Water vertreten, um dort Stimmen aufzufangen, um ein Stimmungsbild aufzufangen. Die hatten ihre Bühne und konnten sich dort in ein Licht rücken, das Laune macht, das Lust macht, wo man sagt, boah, wenn wir uns in Paris sehen, dann machen wir das Ganze nochmal und da habe ich Lust, dich wiederzusehen, bist ein sympathischer Kerl oder sympathische Frau. Und diese Bühne dort zu nutzen, gehört auch mit dazu, das zu bespielen durch Eloquenz und durch Fernsehpräsenz. Dann bleiben so Sätze hängen, wie von Angelina Köhler, die gesagt hat, wie waren denn jetzt die 3x50, die anderen lagen halbtot auf dem Boden und sie 25 Hundertstel über dem deutschen Rekord. Letzte Rennen sagt sie, mein Training heute Morgen war anstrengender, lächelt in die Kamera und man glaubt ihr das sogar, dass da vielleicht noch ein 400er Delfin drin gewesen wäre. Das ist ein krasser Satz. Also das ist wirklich ein Satz, der hängen bleibt. Ist das jetzt ein Diss an die Konkurrenz? Ja, wer Angie kennt, der weiß, dass das nicht so gemeint war, ja, die anderen sind Würstchen, sondern einfach als, ey, okay, das war echt krass. So, ich bin schnell geschwommen und trotzdem habe ich es nicht so anstrengend empfunden. Heute Morgen war tougher. So, da geht noch was. Also da steckt auch viel drin in der Aussage. Und Angie kann man wirklich nicht unterstellen, dass sie ihren Konkurrentinnen jetzt schlecht nachreden würde. Von daher alles fein. Da muss man auch sagen, der Schwimmsport konnte sich präsentieren. Der fand statt auf den Social-Media-Kanälen, auf den öffentlich-rechtlichen, was er nicht getan hätte, wenn er gar nicht teilnimmt oder wenn nicht das EM-Team da gewesen wäre. Ärgerlicherweise muss man vielleicht auch sagen, aber auch das gehört mit dazu zum Viralgehen und zum Stattfinden. Das Reel mit den mit Abstand meisten Aufrufen von diesen Finals war das, wo die Badehose vor den 200 Brust gerissen ist. Wo der arme Mann da auf Bahn 1 stand, auf einmal mit dem Arsch an die Wand, sich zuhielt und sagte so, meine Hose ist gerissen, habt ihr eine Ersatzhose? Habt ihr eine Ersatzhose? Und quatscht einfach alle an, ob wir eine Ersatzhose hätten. Hatte natürlich keiner. Daraufhin verzögerte sich der Start, das ist entsprechend aufbereitet worden, 1,5 Millionen Views. So viel hat kein anderes Video gekriegt von den Finals. Auch das gehört zur Medienpräsenz mit dazu. Es passieren witzige Dinge bei so einem Schwimmwettkampf und wir alle wissen eigentlich, wie selten das ist, dass so witzige Dinge bei einem Schwimmwettkampf passieren. Aber ja, dann sieht man nochmal einen Melvin, dann sieht man nochmal einen Mattes in einer Auflistung oder in einem Close-Up. Es kommt einfach Fernsehzeit rum, man ist im Gedächtnis, Schwimmen existiert als Sportart. Ja, ich für meinen Teil kann sagen, ich habe nochmal durchgezählt, mit 22 Athletinnen und Athleten sprechen können. Das hat also genau den Zweck erfüllt, den es erfüllen sollte. Es war die Bühne, man kann nochmal kurz ein Stimmungsbild abholen. Sportlich sind wir uns auch einig, nimmt man sehr wenig bis gar nichts mit von diesen Wettbewerben. Das ist völlig klar. 3 Wochen vorher müssen wir nicht auf die Zeiten gucken und trotzdem bleiben so Momente hängen. Oder fangen wir nochmal andersrum an. Fangen wir mal so weiter. Es bleiben so Momente hängen, wie bei einer Maja Werner, die 400 Freistil in 406 oder so geschwommen ist, was unfassbar schnell war. Es bleibt eine Lise hängen, die eine 1:00.89 schwimmt über die 100 Rücken, die auf einmal topfit aussieht und richtig auf den Punkt vorbereitet für die Europameisterschaften. Aber auch spannende Zitate werde ich bei Gelegenheit nochmal anbringen, was sie da so erzählt hat, das irgendwo rausklabüstern, zu den Lagenstaffeln und so. Bei den Frauen, dann haben wir Jana Bokschka über die 50, 100 Meter Freistil, die alle irgendwie so knapp über Bestzeit bleiben. Es ist ein KG Winkler, der sich als neuer deutscher Rekordhalter präsentieren kann. Es ist eine Yara Riefstahl, die nach einer JDM auf einmal auch aussieht, als hätte sie einmal eine Zeitkapsel gefunden und wäre so schnell wie zu den deutschen Meisterschaften. Von der Angie haben wir schon gesprochen. Also da ist wahnsinnig viel, was wirklich auch Hoffnung macht für er jetzt so fit, voll aus dem Training, er spielt natürlich Lockerheit, kein Druck, kein Stress und so, alles eine Rolle, das ist in Paris ein anderer Schnack. Aber da war wahnsinnig viel gute Zeiten dabei, die wir einschätzen können, ich, ihr dort draußen. Aber jetzt zum Beispiel nehmen wir Melvin als Beispiel, die 50 Brust, schwimmt eine 27,9, weiß doch kein Mensch da draußen, war das jetzt gut, war das nicht gut, ist das Bestzeit, ist es das nicht? Da finde ich es dann immer ein bisschen ärgerlich, dass die öffentlichen Kommentatoren immer den deutschen Rekord als Referenz ranziehen. Das ist natürlich Quatsch. Ja, dann sieht immer jede Leistung schlecht aus. Aber diese 27,9 in den Raum gesagt, Hand hoch, wie viele von euch wissen jetzt ehrlich, ist das eine halbe Sekunde über Bestzeit? Ist das eine Sekunde über Bestzeit? Ist das Bestzeit? Wie gut ist das in Europa? Ich weiß es nicht, müsste das nachgucken. Und da, also darum geht's ja gar nicht, ne? Möchte ich nochmal, so, das ist die Message, die hier drin steckt. Die Zeiten da draußen interessieren doch keinen. Das, was hängen bleibt, sind 4 Männer, die über die 100 Delfin quasi zeitgleich anschlagen. Das, was hängen bleibt, sind die 200 Meter Brust oder generell die Brustwertung bei den Männern, wo die Top 3 irgendwie 20, 25 Punkte nur auseinander liegen. Das ist die Spannung, die da drin steckt. Und das war super geil. Das hat echt Spaß gemacht. Das hat richtig Bock gemacht. Und damit bleibe ich dabei. War es einfach der Showcase für den Schwimmsport, der so dringend, dringend benötigt wird. Ist in einer Stunde vorbei, das Ding. Das ist gut auszuhalten. Das ist super einzuschalten. Ich finde es auch völlig fein, dass es keine Vorläufe gibt oder nur 2, 3. Hab ich ja letzte Woche schon mal erzählt mit Ljubljana, mit den Wettbewerben. Bin ich total fein mit. Und was meine ich, wenn ich sage, es ist eine Mini-DMS für die Athletinnen und Athleten? Dann passiert das, dass eine Nina Jazzi mal wieder 50 Brust schwimmt, Bronzemedaille gewinnt, eine Maya Tobin schwimmt 10 Minuten nach ihren 100 Meter Freistil, schwimmt sie die 200 Meter Delfin und dann gefragt, sag ich, Maya, Was war eigentlich die tiefere Intention hinter diesen 200 Meter Delfin, so 10 Minuten nach dem Start, die dann sagte, naja, EM-Team, Präsentation, Delfinfeld, einigermaßen nicht so ganz stark besetzt, ja, dann schwimme ich halt die 200 Delfin. So, wir brauchen da eine zweite EM-Starterin für die Außendarstellung und dann machen wir die 200 Delfin und dann machen wir das so. Ist alles fein, ist total super. Zumal sie dann auch Bestzeit geschwommen ist und am Ende zweiten Platz gewinnt, ja. Nimmt noch eine Silbermedaille mit nach Hause. Finn Hammer 200 Delfin geschwommen, ist er noch nie geschwommen auf der langen Bahn. Katharina Mösner fährt mit einer Bestzeit über die 800 Kraul nach Hause, weil sie seit 3 Jahren nicht geschwommen ist. Noelle Benkler über die 400 Freistil Bestzeit. Und Svenja Götting schwimmt im zweiten Lauf über die 50 Freistil auch eine neue Bestzeit und Vereinsrekord. Und ich glaube, Yara ist über die 50 Delfin auch Bestzeit geschwommen. Also da waren viele Sachen dabei, die eigentlich echt ganz geil waren, so ein bisschen auf den Nebenstrecken auch, war schon fein, war schon Chico. Und um euch mit einem kleinen Lächeln zu verabschieden und einer kleinen Anregung zum Nachdenken, für alle, die vielleicht auch fachlich interessiert da draußen zuhören und was entscheiden können. Wir reden hier jetzt über die 100 und 200 Meter Kombiwertung, davon, dass wir den Brustmeister, den Brustspezialisten suchen oder die Rückenspezialistin suchen. Witzigerweise reden wir beim Schwimmmehrkampf, wenn sie 100 und 200 Meter in einer Lage schwimmen, davon, dass wir eine Vielseitigkeit fördern. Das möchte ich nochmal zum Nachdenken mitgeben und auf dieser kleinen, amüsanten Note an der Stelle auch den Rückblick auf die Finals, die, wie gesagt, sportlich müssen wir da nicht viel reden, aber konzeptuell echten Knaller. Also so ist so viel richtig gelaufen und ist genau das passiert, was passieren sollte. Präsentationsfläche. Alle gehen mit einem guten Gefühl raus. Die Presseabteilung hat ihre Gesprächspartner, hat ihre Zitate, die sie jetzt im Vorwege zur EM hin präsentieren können. Wir haben schon ein kurzes Interview gesehen vom SID mit Lukas Mertens. So, die Sportlerinnen und Sportler sind nochmal alle zusammengekommen, konnten sich dort auch präsentieren. Die Zuschauenden haben was gesehen und das Schwimmen hat stattgefunden. Und am Ende ist es genau das, was wir wollen. Wir wollen das Schwimmen in den Medien haben. Und genau das haben wir hier gesehen mit den leistungsstärksten Athletinnen und Athleten, die wir haben. Mit spannenden Rennen, mit spannenden Finals. Total fein. Richtig gut. Wir setzen uns in den Flieger und heben ab in Hannover und landen in Suoko. Ach, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Den habe ich... Da werdet ihr gleich noch zum Interview kommen, nämlich zu den Junioren-Europameisterschaften im Freiwasser. Witzigerweise, Juprina Kotek steht auch bloß Ungarn, weil sie den Namen nicht... Sukoro, Mann, ey. So, haben wir das. Sukoro, dort schwammen die besten Nachwuchsathletinnen und Athleten. Jahrgang 2007 bis 2011, also ziemlich große Spanne. Auch das wird gleich nochmal kurz Thema sein im Interview. Um die Wette... um ihre jeweiligen europäischen Titelträger, Medaillengewinner, wie auch immer man das formulieren möchte. Und weil ich keine Ahnung habe von Freiwasser, habe ich mir einen Gesprächspartner bzw. eine Gesprächspartnerin gesucht. Die liebe Julia Ackermann, seit Jahren eine Größe im Freiwasserwesen unterwegs, war so nett und hat sich am Montag Zeit genommen, um ein bisschen über die Titelkämpfe zu plaudern. Jetzt gab sich natürlich auch ganz glücklich, dass Julia 3 Medaillen mit zurückgebracht hatte nach Deutschland. 2-mal Gold, 1-mal Silber. Auch darüber werden wir sprechen. Und das Gespräch war eigentlich so ein bisschen als Informationsaustausch geplant. Ich wollte mir ein Bild machen von der Lage, von der Situation. Und merkte aber relativ schnell am Anfang, ach, das könnte auch interessant werden. Drückst du mal den Aufnahme-Button. Und so habe ich das getan. Was aber für euch jetzt zu der etwas skurrilen Situation führt, dass ihr gleich mitten im Gespräch einschalten oder reingeworfen werdet. Als würdet ihr die Tür aufmachen und einfach dem Gespräch lauschen. Von einer, die sehr viel Interessantes zu erzählen hat und einem, der Fragen stellt und dankbarerweise auf sehr eloquente Antworten stößt an dieser Stelle. Es war also, wie gesagt, nicht unbedingt als Aufnahme geplant, aber ich möchte euch das auf gar keinen Fall vorenthalten, denn Julia hatte super spannende Einblicke gegeben in ihre Karriere als Freiwasserschwimmerin, was so ihre Lieblingsorte sind, wo sie gerne nochmal schwimmen möchte, was sie ja bis jetzt am schönsten fand, zu schwimmen. Auch Richtung Europameisterschaften haben wir einen Blick vorausgewagt. Wussten wir am Montag noch nicht, dass sie jetzt auch Bestandteil der Staffel werden wird. Also wir haben ein ganz, ganz buntes Potpourri ausgehend von diesen Junioren-Europameisterschaften abgearbeitet und abgesprochen. Und das war wirklich cool, es war wirklich ein schönes Gespräch. Vielen Dank nochmal an der Stelle, dass du dir die Zeit genommen hast und so offen über all das gesprochen hast. Und ich nehme euch nochmal kurz mit an den Anfang des Gesprächs, so ein bisschen kurz nacherzählt, denn Julia gewann 2 Goldmedaillen, eine im 3 Kilometer Knockout Sprint, eine Silbermedaille über die 10 Kilometer und dann gab es nochmal eine Goldmedaille in der 4x1,5 Kilometer Staffel, wo sie eine der Schwimmerinnen dieses siegreichen Quartetts gewesen ist. Und so fing das Gespräch an mit einer Gratulation zu diesem Medaillentrio, also das wurde schon ordentlich gewürdigt, das ist jetzt im Gespräch dann nämlich nicht mehr mit drauf, ist mir aber wichtig zu betonen. Und mit der Frage, wie glücklich sie denn mit den Ergebnissen ist, die sie dort jetzt aus Socorro mitgebracht hat. Und die Antwort ist wenig überraschend, sie war damit sehr, sehr glücklich. Und als ich dann weiter bohrte und gefragt habe, hey, hast du denn eigentlich mit dieser Medaillenausbeute gerechnet, war die Antwort, nein, hat sie nicht. Auf die Frage, warum nicht, sagte sie, ja, weil das Training nicht so richtig lief in den letzten Monaten. Und was denn da jetzt so schlecht lief, wollte ich dann wissen. Und das ist der Moment, in dem wir jetzt ins Gespräch einsteigen, beziehungsweise was ihr jetzt zu hören bekommt. Viel Spaß damit und dann hören wir uns hier gleich nochmal wieder. Was lief denn so schlecht im Training?
Naja, so die an sich, die Tests waren eigentlich immer ganz okay. Aber so zwischendrin, diese Einheiten liefen nicht so. Und ich hatte relativ oft das Gefühl, so erschöpft zu sein und meine Arme waren schwer und ich bin nicht so richtig in das Flow reingekommen. Es war ein bisschen hart. Hm.
Aber hat sich denn besser angefühlt da im See?
Ja, so an sich, der See war ja sehr, also Wasserqualität war exzellent, aber es war sehr gelb, man hat eigentlich nichts wirklich gesehen, es war ein bisschen schwierig, aber so an sich war es dann ganz okay.
Ja,
aber so halt normal wie ein Einschwimmen im Freiwasser.
Ich habe ehrlich gesagt, ist meine Freiwassererfahrung ist hart beschränkt, aber hast du das dann im Rennen selber auch gemerkt? Also weil positionsmäßig kriegt man es ja mit.
Bei den 10 Kilometer war es so überraschend, weil ich habe eigentlich die ganze Zeit eher die erste Gruppe fast verloren, da war ich ja hinten dran. Und dann in der letzten Runde habe ich bei der letzten Verpflegung ist nochmal so eine kleine Lücke entstanden. Da war eine Spanierin dann vor mir und ich weiß nicht, was die andere von der Nation war. Ich glaube, Niederlande oder so. Und die haben da eine kleine Lücke reißen lassen und dann bin ich in der letzten Runde ganz am Anfang die Lücke erstmal zugeschwommen. Und dann war ich so wieder bei den anderen in den Füßen und war so, irgendwie habe ich gerade wieder Kraft, ich weiß auch nicht. Und dann bin ich erstmal bei denen hinten in den Füßen mitgeschwommen, bis zur letzten Boje quasi, bis zur letzten Geraden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich es einfach mal vorbeizuschwimmen. Und dann hat es irgendwie gut geklappt. Und auch ziemlich schnell.
Ja, wie viele Runden waren das?
6 Runden sind wir geschwommen. 6 mal 1,6.
Und dann beim Anschlag?
Also ich wusste es eigentlich gar nicht, habe es gar nicht mitgekriegt. Weil ich habe die ganze Zeit so in diesem Feld, ich war ja ganz hinten in der Gruppe, geschaut und es waren so viele Leute vor mir und ich dachte mir so, oh Gott. Und dann bin ich die letzte gerade geschwommen und dann war auf einmal keiner mehr vor mir. Ich habe nur noch die Russin gesehen und war ich so, hä? Bin ich jetzt an allen vorbeigeschwommen oder ist jetzt eine Gruppe so weit vorne ausgerissen schon? Oder irgendwas? Also ich habe es gar nicht realisiert. Ich wusste jetzt gar nicht, bin ich jetzt Zweite oder bin ich nicht Zweite? Und dann kommen die zu mir und sagen so, ja, Interview, Interview. Ich war so, Interview? Also muss es ja doch eigentlich ganz gut gewesen sein. Und ich habe diese Trainer an, die an der Seite stehen, am Rand. Die haben mich angeschaut, habe überhaupt keine Reaktion gezeigt. Und da war ich verunsichert. Ich wusste nicht, okay, was ist jetzt? Aber ja, als ich dann erfahren habe, war es wirklich ein schönes Gefühl. Dann komme ich so raus und dann waren so Eltern aus Chemnitz und so bei und die haben alle geweint und dann haben meine Mama am Telefon hat geweint und es war ganz schön.
Ach, wie schön. Das ist ja voll süß. Und wie war sonst so die Stimmung im Team?
An sich war die Stimmung eigentlich ganz schön. Also ich hatte so meine Gruppe, ich kenne ja die paar Leute auch schon länger, so Finn, Lukas, Moritz, Matteo sowieso, Melina, die kommen ja auch aus Chemnitz und so, die kenne ich ja schon länger und mit denen habe ich mich auch echt gut verstanden. Es war eigentlich wie immer. Und das mag ich auch ganz gerne eigentlich am Freiwasser, so die Gruppe, die ist eigentlich immer echt schön. Das sind so genau meine Leute, mit denen komme ich gut klar und das macht einfach Spaß.
Wie war es für dich jetzt als Älteste? Ist ja auch Abschiedsveranstaltung quasi gewesen.
Ja. Es war irgendwie komisch, ich habe mich so ein bisschen, also es war ja auch wirklich, Marie war ja noch mit von 2007 und dann war ja schon, die nächste war Melina mit 2009. Und das ist dann schon irgendwie komisch, weil man so realisiert, okay, ich bin jetzt wirklich hier die Älteste mit Abstand. Und ich kenne ja auch die ganzen Trainer, die mit waren. Das war ja ein Trainerteam, was ich schon lange kenne und so. Und es war dann nochmal irgendwie was anderes als so die anderen Jahre, weil man nicht so die Älteste war und noch nicht so viel mit den Trainern auch zu tun hatte. Da macht man dann nochmal einen Spaß vielleicht mehr mit den Trainern oder kennt die halt auch einfach besser und kann besser mit denen agieren als jetzt vielleicht die Jüngeren, die dann noch viel mehr Respekt zeigen und so ein bisschen schüchtern sind oder so. Ja. Besser mit den Reden und ist halt mehr offener quasi.
Wie war das am Wasser eigentlich, wenn du sagst, es ist so Wasserqualität super und trotzdem durch die ganzen Schwebstoffe super schwer, super wenig zu sehen? Wie verändert das so das Schwimmen im Vergleich zu einem eher vielleicht etwas klareren Gewässer?
Naja, man sieht zum Beispiel gar nichts. Also man hat seine Hand unter Wasser getan und man hat gar nichts gesehen. Das heißt, man sieht auch die Füße von den anderen nicht so. Das heißt, man muss viel mehr nach vorne schauen. Also zum Teil haben wir auch, also wir haben da auch drüber geredet, dass man quasi eigentlich jeden zweiten Zug nach vorne schauen muss, damit man das mitbekommt, wo jetzt was abgeht. Das heißt aber auch, finde ich, dass man, was mir jetzt vielleicht ein bisschen zugute gekommen ist, dass ich halt einfach von der Gruppe, die hintereinander geschwommen ist, da bin ich einfach an der Seite mit ein bisschen Abstand vorbeigeschwommen, dass sie das vielleicht auch gar nicht so krass mitbekommen haben, weil eben man das nicht so gut sieht, weil es halt so, ja, ist. Aber auf der anderen Seite war das Wasser halt auch relativ flach, was es ein bisschen schwer gemacht hat wegen den Temperaturunterschieden. Also wir hatten ja, Steven meinte davor so, ja, locker 28 Grad, muss ich auf warmes Wasser einstellen. Und dann die 10 Kilometer, es war so kalt, da waren irgendwie nur noch 20 Grad und dann bei den 5 Kilometern waren sogar 18, 8 oder so, also
Auf.
fast Neorennen. Also es, und dann
War das draußen auch so kalt, oder?
bei den 10 Kilometern war es sehr kalt, es hat sogar geregnet. Die Jungs standen eine Weile da draußen, die haben richtig gefroren. Und wir standen dann noch ein bisschen länger im Zelt, weil wir halt 5 Minuten später gestartet sind und nicht gleich uns hinstellen mussten. Wir waren ja dann auch auf dem Steg und ich habe auf dem Steg schon vor dem Start, ich habe gezittert, es war so kalt, es war wirklich krass. Und dann bei der Staffel gestern war es zum Beispiel schon wieder so warm und die Wassertemperatur irgendwie 24, 25 Grad, also es hat ganz schön geschwankt.
Was hat dir am meisten Spaß gemacht? 10 Kilometer, Knockout?
Staffel.
Oder Staffel? Ja.
Schon immer, also Staffel finde ich am schönsten im Freiwasser, das macht mir total viel Spaß. So auch als Team, so, das ist einfach cool. Man hat diese eine Runde vor sich, wo man weiß, okay, ich kann jetzt ballern und das ist einfach schön. Ich finde das einfach toll. Egal wie schlecht meine Einzelrennen liefen im Freiwasser, die Staffel war eigentlich immer gut. Also ich glaube, ich bin, Steven meinte, ich bin bei Staffeln eigentlich immer ganz gut. Also das ist mein Ding, ist so ein bisschen.
Juliane hatte ja angefangen
Ja.
und dann auf dich übergeben, ne?
Richtig, ja.
So mit ein bisschen Rückstand. War das so ungefähr das, was du erwartet hattest oder was ihr euch antizipiert habt?
Ja, also Johanna sollte halt vorneweg schwimmen und sich halt Füße suchen, wo sie dann drin schwimmt. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht, da war eine Franzosin dabei und die Franzosen hatten ein bisschen eine andere Aufstellung. Die hatten Mädchen, Frau, Mann, Frau, Mann. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass sie vielleicht bei der Franzosen irgendwie in den Füßen schwimmen kann oder leicht sogar vor ihr ist. So, dass ich dann quasi mir den französischen Junge suchen kann und dann bei dem halt so lange, wie es geht, in den Füßen mitschwimmen. Das hat nicht ganz geklappt, ist aber auch überhaupt kein schlimm, ist überhaupt nicht schlimm, weil Juliana wurde auch ganz schön überschwommen und geschlagen und so. Ich glaube, die hat es nicht so ganz einfach da in der Startrunde. Aber ich denke, es ist ja auch so ziemlich gut aufgegangen. Also die sind ja dann auch ganz schön schon als Gruppe gekommen. Ich bin dann ein bisschen an die Russen da wieder rangeschwommen und so. Aber grundsätzlich hat sie das vorne sehr gut gemacht und so war eigentlich auch der Plan.
Ja, manchmal muss man sich ja dann umstellen. Ich sag mal, für die 1,5 Kilometer,
Ja.
hat man ja Zeit, das zu beobachten und mitzufiebern. So, ha, komm
Ja.
noch ein bisschen, wenn es dann
Ja.
vielleicht doch anders läuft. Geht die eigene Taktik ein bisschen in eine andere Richtung. Wie war so die Infrastruktur des Rundherum? Wie weit war das so vom See? Das ist Suoko, ne? Suoko?
Ist so Koro, ja.
Sokoro. Ach, so nah
Ja.
dran. Zum Hotel und zum See, wie war das so geregelt?
Ja, unser Hotel war ja in Valencia. Valencia, wie auch immer das ausgesprochen wird, keine Ahnung. Das war halt so, ich würde sagen, so 10 Minuten schon mit dem Bus ungefähr die Strecke. An sich war es ganz gut organisiert, also am ersten Tag hatten wir so ein bisschen Probleme. Aber ja, es war dann halt manchmal doof, weil der Bus halt voll war, weil der von einem anderen Hotel schon kam, zu unserem Hotel gefahren ist und dann halt zur Strecke. Aber dann kam auch relativ schnell eigentlich der nächste Bus, also die Organisation war eigentlich schon ganz okay. Wir hatten halt, wie gesagt, am ersten Tag ein bisschen Probleme, aber am zweiten Tag ging es
Ja.
dann schon wieder deutlich.
Aber es ist wirklich so Shuttlebusse wie Linienbus im
Ja.
Prinzip, wenn voll, dann
Ja,
voll.
nur, also eher so, ja, eigentlich eher so eine Art Reisebus waren das, die gefahren sind. Und die haben halt auch gependelt und dann so zu den Zeiten so ab 10:30 Uhr, wenn es dann ein bisschen voller wurde, sind die auch dann so viertelstündlich gefahren. Also sonst halbstündig und sonst dann halt viertel, also war an sich ganz gut von
Ja.
denen eingetaktet.
Wie war so der Tagesablauf, der Zeitablauf? Ich kenne das ja bloß aus dem Beckenschwimmen, das ist irgendwie vormittags
Ja.
ist die Vorläufe, dann ist Regeneration, dann kommt nachmittags
Ja.
Vorbereitung, Finals, wenn du das hast. Das ist ja im Freiwasser nicht so. Das ist ja der
Ja, es ist
eine
komplett
Start pro
anders.
Tag. Wie sieht dann der Rest so aus?
Also es hat zuerst jeder erstmal einen ganz anderen Ablauf. Also je nachdem, was man halt schwimmt, hatten wir dann auch Steffen hatte das ganz gut organisiert, er hatte immer solche PowerPoints und hatte dann das in Gruppen eingeteilt, also die Leute, die 10 Kilometer schwimmen, die 7,5er, die 5er und die Knockout-Leute. Dann wusste halt jeder, wo er dazugehört und dann hatte jeder seinen eigenen Tagesablauf vorne dran stehen. Zum Beispiel wir bei den 10 Kilometern mussten 6:45 Uhr frühstücken, weil wir halt um 10 unser Rennen hatten. Sind dann irgendwie 7:40 Uhr mit dem Bus zur Venue gefahren, haben uns dann halt dort vorbereitet und hatten Wettkampf. So nach dem Wettkampf direkt zurück, Mittagessen und dann nachmittags wieder, naja, wir hatten frei, aber wir sind mithin halt anfeuern. Und die 7,5er zum Beispiel, die haben halt früh um 8 gegessen, weil die halt später starten. Die sind ja nachmittags gestartet und dann sind die halt noch so ein bisschen Lockerung, Dehnung gemacht, damit sie halt so ein bisschen sich aktivieren und sind dann halt
Ja.
Mittagessen und danach zu Venue. Also da hat jeder so seinen eigenen Plan. Und das muss ja selbstständig auch funktionieren, dass man halt weiß, okay, ich gehöre jetzt dazu, ich muss jetzt das und das machen. Natürlich ist dann immer auch jemand noch verantwortlich für die Leute, also ein Trainer zugeteilt für die und die Gruppen. Aber es ist auf jeden Fall ganz anders. Man sagt jetzt nicht, okay, von der bis der Zeit ist Einschwimmen und da müsst ihr jetzt ins Wasser und nee, es gibt auch neben der Strecke war halt daneben noch so ein kleiner Einschwimmkurs und dann gab es ja dann noch dieses Hallenbecken, also das normale Schwimmbecken, wo man auch trainieren konnte und so. Und so ist der Tagesablauf für jeden komplett unterschiedlich.
Wie sieht so ein Frühstück aus vor so einem 10-Kilometer-Rennen?
Ich esse eigentlich vor jedem Rennen das Gleiche. Also natürlich muss man vor 10 Kilometer vielleicht den Tag vorher dann nochmal ein bisschen anders essen. Aber ich esse früh dann meistens ein bisschen Cornflakes und Müsli mit Joghurt und dann noch ja, zwei Brötchen mit Käse und Gurke drauf. So, dass ich halt versuche, nicht ganz so viele Milchprodukte, das wurde uns dort auch nochmal weitergegeben, dass wir jetzt nicht so viel Milchprodukte essen sollen, aber ja, grundsätzlich ist das quasi das Frühstück, was ich vor jedem Wettkampf esse.
Weil du gerade gesagt hast, Frühstück ist immer gleich, unabhängig vom Wettkampf, oder ist am Wettkampftag immer gleich?
Also ich esse eigentlich, also ich versuche vor jedem Wettkampf das Gleiche zu essen oder generell beim Wettkampf. Zu
Ja,
Hause esse ich
okay.
immer ein bisschen anders Frühstück, je nachdem, was gerade so ist.
Ja.
Aber bei einem Wettkampf esse ich eigentlich immer das Gleiche. Immer so, wie ich es gerade gesagt habe.
Und am Tag vorher, worauf achtest du da?
Na, vor allem Kohlenhydrate, also so Nudeln oder so viel zu essen. Dann auch Reis habe ich immer mit drauf gehabt oder so Kartoffeln, je nachdem, was es halt gab. Es war ja ein normales Urlauberhotel eigentlich. Und ja, dann versuche ich halt davon immer viel zu essen. Jetzt, wir hatten zum Beispiel Eis. Das habe ich mal gegessen an den Tagen, wo ich dann nichts früh geschwommen bin oder an dem nächsten Tag nichts geschwommen bin, habe ich mir abends auch mal eine Kugel Eis geholt oder so. Aber grundsätzlich habe ich das dann so weggelassen an so Tagen, die dann Wettkampf danach.
Wie viel Erfahrung spielt da mit rein? Hast du es vor 4 Jahren auch schon so gemacht und guckst jetzt vielleicht so auf die Teller der Erstlinge, der Neulinge und denkst so, na, das wird noch anders.
Ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich das vor 4 Jahren gemacht habe, wie ich da gegessen habe, kann ich gar nicht mehr sagen. Aber ich denke ziemlich ähnlich eigentlich. Und ja, so richtig auf die Teller der anderen schaue ich jetzt nicht so krass und sage, ja, ob das jetzt so gut ist, keine Ahnung. Aber so ein bisschen fällt dann halt auf, wenn dann halt früh Leute da sitzen, die so Pancakes essen, wo ich mir so denke, ja, ist eine Idee, aber vielleicht wäre auch was anderes eine Idee. Aber grundsätzlich denke ich, dass da auch vielleicht jeder seine eigene Routine hat und wenn man für sich ja weiß, was funktioniert, dann kann man das ja auch so machen. Da muss man sich ja jetzt nicht umstellen. Und gerade vom Wettkampf umstellen ist vielleicht auch jetzt nicht so die beste Idee.
Wie war es da jetzt, mit den Medaillen wieder zurückzukommen und in Empfang genommen zu werden?
Naja, also erstmal, ja, es ist halt schön, dass ich halt wieder mal wieder einen Erfolg geschafft habe, nachdem es jetzt 3 Jahre lang nicht so gut lief. Das ist schon echt cool. Und ja, meine Eltern haben uns dann auch vom Flughafen abgeholt, die haben sich natürlich gefreut und so. Aber ich tue das jetzt eigentlich nicht so krass überbewerten, dass ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt, ich bin jetzt völlig was Besonderes, weil ich jetzt 3 Medaillen gewonnen habe. So, ich bin der gleiche Mensch, wie ich hingefahren bin. Also ja, es ist schön, dass ich endlich mal wieder die harte Arbeit, die ich jeden Tag mache, auszahlt und so, aber an sich ändert sich ja jetzt auch nichts in meinem Leben dadurch, dass ich jetzt halt 3 Medaillen mal wieder gewonnen habe. Also dass ich es mal wieder geschafft habe, ordentlich schnell zu schwimmen.
Wo sind die gerade, die Medaillen?
Und die liegen tatsächlich unten in der Küche, weil die habe ich vorhin, ich bin vorhin noch zu meinem Papa gefahren, habe ihm den gezeigt. Und
Wo kommen die denn dann hin?
das ist eine gute Frage. Also vielleicht teile ich sie auf, dass ich halt welche hier lasse bei Mama und welche zu Papa gebe. Aber ich habe sie normalerweise an meinem Fenster. Ich habe so ein Dachfenster, so ein schräges, und da ist halt oben so eine Stange für so eine Gardine und unten nochmal. Und ich habe die dann unten so aufgereiht, quasi so die internationalen
Schön.
Medaillen hängen da alle.
Ja.
kommen die vielleicht da mit dazu. Das ist
Jetzt ein
ganz cool,
bisschen
weil da kann man dann auch so
Gesellschaft.
Wettkämpfen, wo es so Kuscheltiere gab, kann man die so da drüber stecken, dass sie da für der Medaille mit dazu sind.
Toll. Gab's Kuscheltiere?
Leider nicht. Es gab leider nur Medaillen. Es war ein bisschen, aber ja, schon okay.
Hey. Nur Medaillen ist auch.
Ja,
Ich
aber
verstehe, was du
es
meinst.
ist ja
Ja,
bei
schon
den
klar.
meisten Wettkämpfen, dass es noch was dazu gibt.
Ja.
Im Seetball hatten wir ja damals Kuscheltiere und sogar noch einen Blumenstrauß. Das war echt cool. So als erste JTM direkt Medaille gewonnen und dann so ein Blumenstrauß war schon was Besonderes, ja.
Bleibt in Erinnerung, sowas absolut. Ja. Das war ein größeres Team als die letzten Jahre. Es kam mir irgendwie
Ja,
sehr
viel
groß
größer,
vor.
viel
Ne?
größer. Durch den Knockout-Sprint, der eingeführt wurde, wurden dann halt pro Knockout-Kategorie bei Männern und Frauen jeweils drei noch mitgenommen. Oder je nachdem, die drei schnellsten, wenn sie schon bei den anderen Strecken dabei waren, wurden halt noch zwei zusätzlich mitgenommen oder so. Aber es war deutlich größer und es ist auch echt ungewohnt gewesen. Und ich dachte auch davor so, oh Gott, was wird das mit so einem riesen Team? Weil, wie gesagt, Freiwasser finde ich halt cool, weil das Team halt immer, also persönlich finde ich das Team halt im Freiwasser einfach viel cooler. Man hat so die gleichen Strecken und so und es ist jetzt niemand, der mir dann am Wettkampftag erzählt, okay, ich muss jetzt einen 50er schwimmen, oh nein, und ich schwimme an dem Tag halt 1005 und denke mir so, ja, okay, cool. Sondern wir schwimmen halt alle lang und wir sind alle so in der gleichen Richtung und so. Und das ist eigentlich ganz cool. Und dass es jetzt so groß war, dachte ich mir so, oje, dann Grüppchenbildung auch besser oder höher, dass sich halt viele kleine Gruppen finden, weil gerade auf Sardinien, da waren wir, keine Ahnung, 10 Leute oder so, 10 Sportler, da waren wir halt eine große Gruppe und wir hatten halt so einen krassen Teamzusammenhalt. Was halt mit so einer Riesengruppe, das funktioniert einfach nicht, dass da jeder mit jedem klarkommt und so. Aber ich muss sagen, es war eigentlich am Ende dann ganz gut. Also es war jetzt, ich hätte keine Befürchtungen haben müssen, dass es irgendwie komisch wird, weil es war eigentlich ganz gut.
Ja. Du hast ja schon gesagt, du warst Setuball schon dabei und ich erinnere mich auch, dass du ja auch mit bei der JWM Freiwasser damals warst, auf den, oh, irgend so ein
Seychellen.
Urlaubsparadies, auf den Seychellen tatsächlich. Was war
Ja.
das coolste Event, was du so als Freiwasser mitgemacht hast? Oder woran denkst du so gerne zurück?
Also ja, Seychellen auf jeden Fall. Die Location war einfach sehr krass. Es hat einfach richtig viel Spaß gemacht, dort zu schwimmen. Das Wasser war total schön und es war halt wirklich ein Urlaubsparadies, wo man geschwommen ist. Man hat mal eine neue Ecke gesehen von der Welt und so auch. Das war auf jeden Fall sehr cool dort. Und aber ich glaube, mit am liebsten denke ich sogar an Sardinien tatsächlich zurück, auch JWM. Weil wie gesagt, das Team war dort einfach ein Traum. Das war wirklich, keine Ahnung, ich glaube, das war das Coolste, was ich jemals erlebt habe, das coolste Team. Dort. Das war einfach schön. Es hat einfach
Ja.
Spaß gemacht.
Hast du irgendwie so Ziele, wo du vielleicht noch gerne schwimmen möchtest?
Naja, so eigentlich ist ja jetzt Argentinien und die JWM, da habe ich ja jetzt theoretisch mich auch qualifiziert mit meinen Leistungen und ich wollte das immer unbedingt gerne machen. Und der Steve hat immer gesagt, nee, du hast da Bundeswehrlehrgang und so. Und dann war ich so, ja, okay, gut, dann halt nicht. Und jetzt habe ich halt Urlaub gebucht und jetzt muss ich halt mal gucken, was wird. Mal schauen, ob ich da jetzt schwimmen kann oder nicht. Das muss ich mir nochmal überlegen, da muss man drüber nachdenken. Und dann vielleicht nochmal mit Steven reden. Das ist, eigentlich haben wir gesagt, machen wir nicht, aber es ist gerade in meinem Kopf jetzt seit gestern wieder so ein bisschen das Fragezeichen aufgeploppt. Deswegen mal schauen. Aber ja, so an sich kann man sich ja die Locations dann auch nicht raussuchen. Der Wettkampf wird ja festgelegt, okay, er ist dort und dort und dann, ja.
Ja,
Aber.
also, was weiß ich, mir fällt gerade nichts Plakatives. Weiß ich nicht, manche wollen den Ärmelkanal unbedingt durchschwimmen oder
Oh ja,
den Bodensee
nee.
oder so fällt mir
Nee.
gerade als Locations nur ein. Seychellen ist natürlich schon ziemlich weit oben, was man sich vielleicht so erträumen kann, von ortsmäßig her.
Nee, ich habe eigentlich immer gedacht, so ja, so Südamerika würde ich gerne mal hin oder so und dort halt schwimmen. Und das wäre ja jetzt die Chance, aber mal schauen. Aber ich muss sagen, wegen Location noch, ich finde Paris echt cool. Dass es in der Seine ist, okay. Aber Paris ist meine Lieblingsstadt und da freue ich mich ganz sehr, dass ich dort schwimmen kann. Und ja, ich weiß nicht, ob das mit der Gesundheit immer sein muss, dass man jetzt wirklich das in so einer schönen Location macht, weil ich glaube, dann ist sogar der Eiffelturm ja im Hintergrund dann, wenn man schwimmt, irgendwie zu sehen. Zumindest von den Bildern her. Und ich finde das schon echt cool, wenn man da einen Eiffelturm im Hintergrund sieht. Aber ich weiß nicht, ob das halt sein muss, dann so die Gesundheit der Sportler so aufs Spiel zu setzen. Das ist halt immer ein bisschen die andere Seite da.
Wie groß ist die Angst davor?
Naja, also an sich habe ich ja danach erstmal nichts mehr geplant, außer halt Urlaub. Wäre halt doof, einen Urlaub dann nicht zu machen. wegen solchen Sachen. Aber die Ärzte und so, die Trainingswissenschaftler, wir haben da E-Mails bekommen, was man so präventiv machen kann, damit das nicht passiert, so Schutzimpfungen und alles und Medikamente, die das eigentlich schon alles gut versuchen, so dass man es halt gut wegsteckt. Auf der anderen Seite sieht man es aber auch gerade bei Lea Boy auch, was dann so ein Wettkampf wirklich, wenn es danach einem schlecht geht, dass, wie lange sich das auch ziehen kann, und das ist ein bisschen schlecht. An sich mache ich mir da jetzt noch keine Gedanken, weil ich kann es eh nicht ändern. Ja, mal schauen, was wird.
Das schlechte Gefühl springt irgendwie trotzdem mit rein, dann ins
Ja,
Wasser,
ist schon
ne?
irgendwie
So.
trotzdem komisch, wenn man das so
Ja.
mitkriegt, auch dass es ja wirklich schon mal Olympia dort war und dass es halt danach auch wirklich diese Probleme gab und das nicht nur gesagt wurde.
Ja, das glaube ich schon. Ja, Good News ist vielleicht, das ist eigentlich wirklich der Saisonabschluss. Man will jetzt den Urlaub
Ja.
nicht krank, checke ich schon alles, ja, um
Ja.
Gottes Willen. Aber es ist jetzt nicht ein Freiwasser-Weltcup, wo danach erst noch eine
Ja,
JDM und der ganze
das stimmt,
Klatsch
das stimmt.
mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Du hast jetzt trotzdem den Bogen schon geschlagen Richtung Europameisterschaften, die ja auch quasi schon ziemlich laut an die Tür klopfen. Wie sieht denn der Weg jetzt aus bis dahin?
Naja, also ich fahre morgen nach Magdeburg und dann trainiere ich mit denen und mache die unmittelbare Vorbereitung. Und dann geht es ja Freitag schon hin. Und dann, ja, schon wieder ein Wettkampf. Also so viel
Wann ist
mehr.
dein Rennen?
Am 5. August, glaube ich, sind die 5 Kilometer. Und dann halt noch Staffel am Samstag. Mal schauen, ob ich die schwimme oder nicht schwimme, wie da dann der Plan aussieht.
Ja. Wie, ist es deine erste offene EM?
Ja, also ich hatte kurz beim EM ja im Dezember.
Hm,
Das war ja an sich auch offen,
ja, ist
aber
richtig.
grundsätzlich ist es sonst die erste EM,
Freiwasser,
ja.
ne?
Also ich hätte schon
Aufgeregt?
mal.
Fühlt sich das anders an?
Nee, es ist noch gar nicht so richtig da. Also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, noch gar nicht richtig realisiert, dass es dahin geht.
Ja.
Und ja, das kommt dann, denke ich, wenn ich vor Ort bin und die ganze Venue sehe und dann auch sehe, dass es losgeht, der Wettkampf und so. Ich glaube, dann ist nochmal eine andere Nummer. Aber in erster Linie bin ich erstmal auch da zum Lernen und zum Gucken, wie so die Großen dann schwimmen im Freiwasser und wie die vielleicht auch sich bewegen, weil die haben ja dann nochmal mehr Erfahrung und alles.
Ja. Ich glaube, es ist ein großer Aspekt, ne? Freiwassermäßig die Erfahrung, die
Ja,
Taktik, auch
ja,
das
ja.
Feld einschätzen zu können, wer da vielleicht
Wo muss
gerade
ich
mit
mich wie
unterwegs ist.
bewegen? Das ist schon ein großer Punkt im Freiwasser, schon, das stimmt.
Also halt auch nochmal, weil du ja wirklich den, also nochmal mehr als im Becken, so um den Satz voll zu machen, mehr als im Becken, weil du den unmittelbaren Gegnerkontakt auch
Ja,
hast.
ja. Im Becken schwimmt man halt auf seiner Bahn
Ja.
und sieht vielleicht auch, wie andere Gegner schwimmen und kann die einschätzen anhand von Leistungen, die die davor machen oder Taktiken. Und im Freiwasser ist alles offen, da werden vor jedem Rennen die Karten eigentlich neu gemischt. Es sind so viele auch äußere Einflüsse, die man gar nicht planen kann, die man gar nicht vorhersagen kann, was eigentlich jedes Rennen neu spannend macht.
Ja, bin ich bei dir. Wie geht's denn für dich eigentlich? Ist Fokus mehr Richtung Freiwasser gelenkt, mehr Richtung Becken? Mal suchst du den Spagat weiter?
Ich denke, ich mache erstmal den Spagat ein bisschen weiter, weil ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich sind mir 10 Kilometer immer so ein bisschen zu lang. Da sage ich immer, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so cool finde, so. Ich wollte ja auch eigentlich bei JTM die 10 Kilometer gar nicht schwimmen. Ich habe dann, Steve hat dann gesagt, ja, übrigens, seine Hauptstrecke sind die 10 Kilometer. Ich war so, okay, wie? Ich dachte, wir reden da nochmal drüber. Und ja, dass ich das dann jetzt gemacht habe, habe ich mir dann auch gedacht, okay, gut, dann ist es halt quasi eine Medaillenchance mehr, die ich habe, so muss ich sehen. Dass dabei eine Medaille rumkommt, damit habe ich niemals gerechnet, weil da sind so viele Leute dabei, die schon so oft 10 Kilometer geschwommen sind, die da Erfahrung haben und alles. Und ich bin sehr, sehr erst einmal geschwommen im Freiwasser. Und da dachte ich mir so, ja, okay, da kommt jetzt vielleicht nichts bei rum, aber theoretisch auf dem Papier ist eine Möglichkeit, eine Medaille zu holen. Und ja, aber ich finde Becken eigentlich auch ganz cool, weil halt die Stimmung in der Halle besser rüberkommt und dieses Anfeuern ist eigentlich auch echt schick. Und ja, ich denke auch in gewisser Weise muss man so ein bisschen den Spagat machen. Also man muss nicht, aber so eine gute Beckenleistung setzt ja dann auch quasi die Säulen, das Fundament für eine Freiwasserleistung. Also so, ja, und man trainiert ja auch meistens im Becken für Freiwasser. Also das ist so, zumindest haben wir es jetzt immer so gemacht.
Das finde ich spannend. Warum? Weil ich dumm bin und keine Ahnung habe, denke ich natürlich, 10 Kilometer ist so viel mehr als 1,5. Das ist eigentlich, und gerade die 1,5 entwickeln sich ja in eine wesentlich intensivere Richtung, als das die Zehen noch tun, aufgrund ihrer taktischen Natur, die sie auch haben, wo ich das, ich sehe eher, dass da die Schere so ein bisschen auseinandergehen wird in den nächsten Jahren.
Es kann natürlich auch sein, aber es kommt halt auch immer mehr durch, dass quasi die Rennen schneller begonnen werden vor allem. Das heißt, man braucht vorne auch hohe Speed und da hilft einem eine gute Beckenleistung auch ziemlich weiter. Und es ist ja auch jetzt immer so gewesen, dass die Endspurtsituationen ziemlich eng wurden. Also ich finde, in den letzten Jahren ist es immer hinten raus auch ziemlich viel knapper geworden. Und wenn man dann einfach eine gute Beckenleistung hat, über 200, 400 Grau auch, dann fällt es einem in einem Endspurt natürlich leichter, als wenn man jetzt sagt, okay, ich habe halt ein Tempo, was ich halt extrem lange halten kann, aber halt die hohen Geschwindigkeiten fallen mir schwer, deswegen bedingt das eine das andere ein bisschen. Also ich spreche jetzt hier nicht richtig aus Erfahrung, also da müsste man dann wahrscheinlich eher so Florian Wellbrock oder so fragen, die können das bestimmt besser beantworten, so. Aber das ist halt das, was ich jetzt für mich so mitbekommen habe.
Ja. Ja, ist ein guter Punkt, wenn es vorneweg schneller wird, dass man da nicht direkt erstmal einen Rückstand kriegt, weil die Lücke immer zuschwimmen ist ja auch intensiv, ne, wenn du da nicht im Pulk hängst. Hast du Vorbilder?
Eigentlich nicht wirklich. Also ja, man schaut sich halt schon die Großen an und sagt so, okay, es ist schon cool, was sie dort machen. Das kann man auch so erreichen oder würde man gerne so erreichen. Aber ich versuche mir dann eigentlich nicht so viel Druck zu machen und sage, okay, ich muss das jetzt so schaffen. Ich muss es genauso machen wie die. Sondern ich finde, jeder geht so ein bisschen seinen eigenen Weg. Und ich versuche einfach meinen Weg so ein bisschen zu gehen, um zu gucken, wie ich das alles umsetzen kann und so. Und schaue dann gar nicht vielleicht so sehr und gehe dann genau, sag, okay, das ist jetzt mein Vorbild und ich gehe genau den Weg, den die gehen. Natürlich schaut man so zur deutschen Spitze auch so. Florian Wellbrock, was er letztes Jahr gemacht hat in Singapur, ist ja wirklich krass. Also die 4 WM-Titel, was soll man da sagen? Das ist schon eine Aussage. Das ist ein Achtungszeichen. Und oder auch Isabel Gose, dass sie jetzt im Becken so dominant ist und auch jetzt ins Freiwasser gegangen ist und gesagt hat, okay, ich bin übrigens auch gar nicht so schlecht im Freiwasser. Und das ist schon krass. Und da schaut man schon hin und denkt, okay, cool, würde ich auch gerne so erreichen. Aber so richtig Vorbild, ja, weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht einen Namen sagen und sagen, okay, das.
Wenn du sagst, du willst nicht andere nachmachen und eine Kopie von jemandem sein, was ist denn deine Stärke, was ist dein... Ja, Punkt.
Im Freiwasser jetzt, oder?
Ach, du kannst alles, kannst auch sagen, bin gut im Kopf rechnen, ist fair.
Ich bin gut im Kopf, nein, ich weiß es nicht. Es ist ziemlich schwer zu sagen, was jetzt meine Stärke ist. Wenn ich mich mit anderen Leuten jetzt vergleichen würde, würde ich immer sagen, okay, ich kann eigentlich gar nichts. So komme ich mir dann immer vor, wenn ich so denke, was machen so die anderen Leute, was mache ich so? Aber ich denke eher, dass ich dann schon, wenn ich jetzt eine Stärke sagen müsste, dass ich halt ein Tempo ziemlich lange halten kann auch. Also gerade die 5 Kilometer im Becken im Februar, diese Quali, die haben das ja gezeigt, dass ich dieses Tempo eigentlich ein hohes Niveau ziemlich lange schwimmen konnte und dann halt auch die Ausdauer hatte dann dafür. Ich würde sagen, das ist dann am ehesten meine Stärke. Und was mir jetzt so ein bisschen wieder gekommen ist, was ich früher schon mal hatte, so 22, so dieser Biss auch vielleicht dann, dass ich mir den Kopf versetze und dann kann ich das auch schaffen, weil ich dann an mich auch glaube und sage, okay, ich möchte das jetzt schaffen und dann kommt so dieser Ehrgeiz so ein bisschen durch. Ja.
Wo geht's für dich nächstes Jahr weiter?
In Chemnitz, also ich bleibe erstmal in Chemnitz.
Oh, okay.
Ich bin auch ehrlich gesagt ein ziemlich heimatverbundener Mensch und ich habe hier meine ganzen Freunde, meine Familie und alles. Und ich bin gerade noch nicht so, dass ich sage, okay, ich würde jetzt wechseln. Aber es kann auch in einem halben Jahr schon wieder anders aussehen. Das ist nur momentan meine Situation. Da hat Steven mich auch drüber gefragt und ich meinte, nee, ich bleibe jetzt erstmal hier. Und ich habe auch natürlich jetzt, nachdem es 3 Jahre lang nicht so gut lief, habe ich auch überlegt, okay, vielleicht liegt es ja dann wirklich daran. Aber dass mir vielleicht ein Wechsel auch gut tun würde. Aber ich glaube, dass ich jetzt den Erfolg wieder feiern konnte, ist auch nochmal so ein bisschen so ein Zeichen, okay, vielleicht kann ich auch einfach in Chemnitz erstmal bleiben, weil es hat ja jetzt doch am Ende funktioniert, gerade zu dem Zeitpunkt. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass ich erstmal gesagt habe, ich bleibe hier in meinem gewohnten Umfeld, bei meinen Freunden, bei meiner Familie.
Woran machst du eigentlich, also ein Becken ist ja einfach. Die Bahn, die wird 10 bis 30 Mal hoch und runter geschwommen. Und am Ende ist eine Zeit, die ist kleiner, als sie vorher jemals war oder größer, als sie vorher. So, bist besser geworden oder nicht. Woran machst du das im Freiwasser eigentlich fest, wo so diese äußeren Bedingungen gar nicht so standardisiert sind?
Ja, also man kann da gar nicht irgendwie davon reden, okay, ich bin jetzt Bestzeit geschwommen oder das funktioniert ja einfach nicht, weil der Kurs ist anders, man schwimmt anders. Es ist dann schon an der Positionierung auch, also an dem Ergebnis dann, welchen Platz man belegt quasi. Da kann man das vor allem dann festmachen, wie es war. Und auch vielleicht, wie man sich gefühlt hat, wie man geschwommen ist, halt so, ob man sagt, okay, ich konnte jetzt die Gruppe gut halten, einfach halten, mir ist das Tempo ziemlich leicht gefallen und ich konnte halt den Druck unter Wasser auch halten und so. Aber grundsätzlich ist es deutlich schwerer, als im Becken zu sagen, okay, das war jetzt ein gutes Rennen oder das war kein gutes Rennen. Das ist halt immer anders. Es ist halt, man kann das nie vorher planen und ja, das ist schon deutlich schwieriger als im Becken. Man kann das, ich finde, man kann das einfach nicht so richtig gut sagen. Es ist halt,
Ja,
Freiwasser ist immer anders. Ja.
deswegen frage ich auch so, ohne das wirklich gesehen zu haben, eigentlich ist es super schwer, sich ein Bild zu machen, weil 2 Stunden, 4 Minuten, 2 Stunden, 1 Minute, kursmäßig, feldmäßig.
Ja, man kann das dann halt gucken, okay, was sind die anderen in dem Rennen geschwommen für Zeiten und vielleicht daran noch so ein bisschen den Vergleich ziehen und kann dann auch sagen, der und der war jetzt so und so viel schneller oder langsamer, dann gucke ich mal ins Becken, was dort denn seine Bestzeiten sind. Die sind so und so viel schneller und langsamer und dann kann man sich vielleicht daran auch ein bisschen orientieren, so im Vergleich zu anderen. Grundsätzlich kann man jetzt keine Leistung, keine Zeit sehen und sagen, okay, das war jetzt ein gutes Rennen oder nee. Zum Beispiel vor 4 Jahren in Setúbal habe ich ja für die 5 Kilometer 1 Stunde 13 oder so gebraucht, weil da waren so große Wellen, das hat einfach so lange gedauert. Und in der Beckenquali bin ich ja irgendwie 58, 56 geschwommen oder so. Also das ist so unterschiedlich.
Hast du da eigentlich ein bisschen Angst vor der Konkurrenz? Im Sinne von Scheiße, da sind so viele gute.
In Paris?
Nee, so generell,
Oder
so auf den
allgemein?
DSV bezogen, auf die nächsten 3 Jahre.
Ja, also man muss schon sagen, also gerade Langstrecken ist ja wirklich gut vertreten beim DSV. Männer wahrscheinlich noch mal mehr als Frauen, aber ist halt schon, wenn dann immer nur 2 Startplätze sind, gerade für Olympia oder so, ist es halt schon hart und die sind halt hart umkämpft. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft und ich finde, das macht es auch irgendwie spannend, weil es ist ja ein Wettkampf und der Beste gewinnt und ja, man versucht halt der Beste zu werden, damit man so weit kommt und wenn man im Deutschland auch so einen großen, also eine interne Konkurrenz schon hat, dann stärkt das ja auch weiter und pusht einen weiter, als wenn man sagt, okay, ich bin jetzt der Einzige hier in Deutschland, warum soll ich jetzt eigentlich mich noch steigern? Ja, okay, die Konkurrenz aus den ausländischen anderen Ländern, die sind jetzt anders, aber für Deutschland reicht es ja immer noch so, aber gerade, ich finde das total faszinierend, wenn so Sven, Flo, Olli und so gegeneinander schwimmen und dann jetzt auch noch Johannes. Das ist einfach spannend. Und wenn wir sowas schon in
Voll.
Deutschland bei deutschen Wettkämpfen haben, das ist richtig schön einfach anzuschauen. Und das ist immer ein Highlight auch vom Wettkampf.
Jetzt am Wochenende. Irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, egal, so kam mir der Gedanke, weil ich es immer ein bisschen absurd finde manchmal, wenn man so als Sportler im Duell und dann verliert man halt das Ding um eine Zehntel oder so im Anschlag, whatever. So. Und ich finde es immer faszinierend, dass gerade beim Schwimmen, wo kein Fremdkontakt ist, wo du wirklich für dich selber ja verantwortlich bist, dass es dann kein Ärgern so wirklich in dem Sinne gibt, sondern diesen in meiner Empfindung ehrlichen Handshake zum Konkurrenten, dass der schneller war. Aber ich glaube, die Tatsache, dass sie dort ankommen und wissen, ich habe alles gegeben, nicht so wie Hobbysportler, wo man sich ärgert, fuck, es wären noch 3% drin gewesen, sondern dass du wirklich als Sportler ja auch lernst, in diese volle Ausbelastung reinzugehen, dass sich das mit dieser Leistung auch einfach versöhnt, mit dieser Silbermedaille, dass du dir voll bewusst bist, nee, Mann, es waren nicht.
War die
So
Grenze
und
einfach. Man pusht sich einfach bis zu seinen Limits und im Endeffekt hat man dann ja für sich selber auch einfach ein gutes Rennen gemacht und sagt, okay, ich habe heute alles gegeben und mehr war nicht drin, aber man hat halt für sich trotzdem irgendwo ein gutes Rennen gemacht, weil man halt selber an seine Grenze gegangen ist. So, das ist ja eigentlich gut. Auch wenn man dann sagt, okay, es hat jetzt nicht ganz gereicht, aber es war trotzdem die eigene Grenze. Man hat genau das gemacht, was ja eigentlich das Ziel ist, seine eigenen Grenzen austesten und dann auch, wenn man da dran ist, die dann auch zu verschieben ins Schnellere. Genau.
Das ist die Antwort einer ehrgeizigen Leistungssportlerin und die Frage eines ambitionierten Hobbysportlers, der sagt, so eine Scheiße, kann ich das nicht geschenkt kriegen, diesen Qualifikationsplatz? Und du sagst halt, ja, nee, will mir den schon verdienen und es ist okay, als Dritte draußen zu bleiben, wenn ich alles dafür gegeben habe.
Obwohl
So.
man auch sagen muss, ich finde, im Sport geht es ja auch immer darum, dass halt die Besten gewinnen. Und natürlich ist dann die Regelung, okay, nur die Top 2 kommen mit oder ins Finale, ins Halbfinale, ist dann irgendwo auch ein bisschen, ja, ich finde es ein bisschen komisch, wenn es dann heißt, okay, wenn halt 5 Amerikaner die schnellsten auf der Welt sind, dann ist es halt so. Ist halt blöd, wenn ein ganzes Finale aus einer Nation besteht, natürlich, aber ja, es ist halt, also wenn das halt die schnellsten sind, dann ist es halt so, also irgendwo.
Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich verstehe deine Argumentation vollkommen. Ich glaube aber, dass diese große Breite an Leistungssport betreibenden Nationen gerade daher kommt, dass es begrenzt
Ja,
ist, dass du,
auf jeden Fall.
und das liebe ich auch tatsächlich so. Ich
Ja, das
liebe
ist
es,
auch gut,
diese
das soll
ganzen
auch so
Flaggen im
bleiben.
Finale zu sehen. Das ist so geil.
Das ist auch wirklich schön. Also, wie gesagt, aber auf der anderen Seite sehe ich, dass dann halt auch die Schnellsten sollen gewinnen. Das ist so, deswegen ist es auch so ein bisschen, das ist halt so ein, schwierig, das zu sagen, das ist halt so ein zwei Wege und man muss halt gucken, was man da jetzt macht. Also, ich würde das jetzt auch nicht sagen, okay, wir starten jetzt eine Petition, lass das mal alles ändern, lass mal alles umkrempeln, so, aber, weil es ist halt auch gut und es ist halt auch für schön für die, die dann auch mal ein Erfolgserlebnis haben, wenn sie sagen, okay, ich kann jetzt ins Finale schwimmen, weil es eben diese Regelung gibt und ich kann das mal sehen, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und gleichzeitig pusht das dann aber auch die Nation schon im Vorlauf, wenn die 5 gute Leute haben und sagen, okay, wir müssen jetzt Top 2 sein aus unserem Land, was dann auch die Vorläufe schneller macht, weil sonst könnten ja die im Vorlauf rausnehmen und sagen, okay, also wir sind so weit vorne, da können wir auch eigentlich jetzt Vorlauf locker schwimmen, so. Deswegen macht es da den Vorlauf auch nochmal spannender auf jeden Fall. Also das ist auch
Ja.
gut.
Ja. Außer im also im Freiwasser bin ich schon eher Team, ey, lass uns 4 Leute pro Nation bei Olympia starten.
Das ist
Oder
sowieso eine ganz andere Sache.
drei,
Das ist
das. Ich weiß gar nicht, wie viele sind zugelassen für Olympia? Es war so ein
zwei.
Mini-Starterfeld nur in, ja, zwei, aber das Gesamtstarterfeld war ja auch so
So,
klein.
das weiß ich gar
Das
nicht. Ja, es
halb
ist.
da ja, ich habe keine Fragen mehr.
Ja, bei mir ist auch gerade die Dopingkontrolle gekommen anscheinend. Nee, das
Deswegen,
habe ich
ja.
gerade, Mama hat es gerade gesagt.
Dann wünsche ich dir ja viel Erfolg in Paris auf jeden Fall. Ganz,
Dankeschön.
ganz sicher, ganz viele tolle Erfahrungen und dass das
Danke.
eine oder andere Bild von dir vor dem Eiffelturm rausspringt und du das
Ja.
gesund überlebst und dann schauen wir mal, ob es Argentinien wird oder nicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch für den Erfolg in Ungarn. Tolle Leistung.
Dankeschön, danke.
Danke dir.
Okay, dann noch einen schönen Tag.
Da sind wir wieder zurück im Saunahäuschen in Hamburg. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch. Also mir zumindest hat es sehr viel nochmal erzählt und im Freiwasserschwimmen näher gebracht. Wenn wir schon die deutschen Meisterschaften ausgelassen haben, ja, auch das hat mich erreicht, dass man die doch mal mit ins Programm aufnehmen könnte. Dann jetzt wenigstens die JDM gewürdigt, denn auch hier gibt es Erfolge zu feiern. Ja, Platz 4 im Medaillenspiegel für das DSV-Team. Klingt jetzt ziemlich geil, muss man dann aber vielleicht auch wissen, dass überhaupt nur 6 Nationen Medaillen geholt haben bei diesen Titelkämpfen. Also befindet man sich dort solide im Mittelfeld, nicht in der Spitze, wie der Platz 4 da möglicherweise suggeriert. Und auch ähnlich wie bei der Becken-JDM wurde dieser Medaillenspiegel maßgeblich geprägt von zwei Gesichtern. Eins davon Julia, das andere von Johannes Liebmann. Der Silber im Knockout-Sprint gewann. Damit haben Julia und Johannes die einzigen Einzelmedaillen gewonnen. Und dann waren beide noch auch an der einzigen Staffelmedaille des DSV beteiligt, die ja dann als erste hier nach Hause schwamm über die 4x1,5 Kilometer. Also ohne Julia und Johannes, ohne die beiden Ältesten im Team, wäre das ganz, ganz anders ausgegangen an dieser Stelle. Das U16-Team wird in dieser Staffelentscheidung Fünfter in der U16-Wertung dann natürlich logischerweise. Sodass da auch kein weiteres Edelmetall so richtig in Reichweite war. Also, das sollte zum Nachdenken anregen, dass hier auch die Freiwasser-Performance maßgeblich ganz, ganz entscheidend von zwei Einzelgesichtern abhängig war. Im Becken waren es Luis Hoffmann und Linda Roth. Hier jetzt waren es Julia Ackermann und Johannes Liebmann. Und das ist so Ja, schwierig. Natürlich ist dahinter nicht alles dunkel und nicht alles. Da sind auch junge Sportlerinnen und Athletinnen, die durchaus schwimmen können. Die beste Einzelplatzierung nach Julia und Johannes gebührt dann auch Julia Franziska Kaul, die Vierte wurde über die 5 Kilometer Distanz hinter drei Russinnen, die das Podium ja mit ihren Farben besetzten, mit Gold, Silber und Bronze. Also Julia dann hier die erste Nicht-Russin im Prinzip, die Beste des Verfolgerfeldes an der Stelle in Socorro dort an die Anschlagmatte geschwommen. Und so ist es dann diese Junioren-Europameisterschaft, die sicherlich unter schwierigen Umständen, wetterbedingt und vom Becken her für alle ja aber gleich war. Also haben ja alle mit den gleichen Umständen zu kämpfen. Ist nicht ein bisschen wie beim Skispringen, wo man nacheinander und der eine hat mal mehr, der andere etwas weniger Wind und so, sondern ist ja hier schon für alle gleich dann, aber je nachdem. Das hat Julia ja auch sehr schön dargelegt. Kommt man mit den Bedingungen besser oder schlechter zurecht? Und so kann man das im Vorfeld eigentlich gar nie so richtig wirklich bestimmen und vorhersagen, wer da vielleicht die Nase vorne haben wird. Ja, soweit zur Freiwasser-JDM. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Episode angekommen. Ein kurzer Wettkampfausblick aufs kommende Wochenende. Der fällt klein aus, weil gar keine Schwimmwettkämpfe weiter stattfinden. Dafür können wir schon mal eine Woche weiterblättern, denn dann starten die Europameisterschaften im Becken und im Freiwasser. Am 4. August geht es los mit den Freiwasserwettbewerben bei den Männern und Frauen und dann zieht sich durch bis zum 8. August, bevor es dann schlussendlich ab dem Montag, also ab dem 10. August im Becken um die Wurst geht, um Medaillen, um schnelle Zeiten und Bestzeit und so weiter und so fort. All das, was man sich dort so an Erfolgen wünscht. Und darauf blicken wir voraus in der nächsten Woche. Mit Merle zusammen werfen wir einen Blick auf die Europameisterschaften und was uns da so erwartet im Becken. Freut euch drauf auf diese Preview, die wir dann dort machen. Ich werde, so hat sich jetzt am Wochenende herausgestellt, auch in Paris unterwegs sein. Warum auch nicht? Machen wir das Schwimmfestival-Bingo einfach voll. Waren wir dann bei den Deutschen gewesen, bei den DJMs gewesen, waren wir bei der DKM, waren wir auch am Start gewesen. Ich glaube, das Bundesfinale DMSJ habe ich auch gemacht. Dann waren wir jetzt in München am Start, dann waren wir bei den Finals am Start. Es ist nur folgerichtig eigentlich, auch nach Paris zu düsen und sich dort die Wettbewerbe anzugucken. Meine Urlaubstage neigen sich auch dramatisch dem Ende entgegen, so dass ich dann von Freitag bis Sonntag wirklich vor Ort bin. Donnerstag ist dann die Anreise und wie immer werdet ihr auch diese EM dann entsprechend gecovert und berichterstattend begleitet sehen auf dem Social Media Kanal vom Swimcast. Kann ich nur absolute Folgeempfehlung aussprechen. Macht das, folgt dem Swimcast auf Instagram oder auf Threads. In diesem Sinne war es das für mich heute hier in dieser Woche. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Bleibt gesund, geht ein bisschen schwimmen und wie immer gilt, seid nett zueinander. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!